SWR 2 Wissen.
Neulich im ICE Baden-Baden-Berlin im Ruhebereich, vor mir sitzt eine junge Frau.
Walter? Hi, Schatz. Nee, mein Zug hat Verspätung. Ja, aber ich komm... Ja? Nee, ich komm eine halbe... Hallo? Ja, genau. Nee, du warst gerade weg, weil... Ja, Zug, ne? Also der Zug hat 30 Minuten Verspätung, aber du kannst die Bratkartoffeln auf jeden Fall... Du bist wieder weg, ne? Sag was? Schade. Ah, ja, okay. Also, wie viel hast du verstanden? Bratkartoffeln, genau. Du sollst die Bratkartoffeln... Warte mal kurz. Ich habe eine Mail gekriegt. Ja, mein Chef. Warte kurz, die muss ich lesen. Nein, wir hatten Rohre bestellt, die passen nicht. Schatz, bist du jetzt wieder weg? Schatz, hallo?
Die digitale Versuchung. Zerstreuen wir uns zu Tode? Eine Sendung von Ralf Kaspari.
Ich red mit Fred. Sims dabei mit Klaus. Telefonier dabei mit Pia. Und seh unterfordert aus. Ich bin Multitasker.
Reinhard Grebe attackiert die Multitasking-Fantasien mit seinen absurd-ironischen Kabarettpfeilen. Das moderne Subjekt, das soll flexibel und kreativ sein, es soll sich permanent selbst steigern, effizienter werden, dank neuer digitaler Medien. Eine SMS empfangen, gleichzeitig bei WhatsApp vorbeischauen, gleichzeitig ein Like auf der Facebook-Seite loswerden, dann rüber zur Wikipedia-Recherche und schließlich schnell zum Einkaufen in den realen Supermarkt um die Ecke. Die Apple Watch zählt brav unsere Laufschritte, während wir auf die Einkaufs-App starren. Multitasking, das bedeutet für unser neurologisch konfiguriertes Aufmerksamkeitssystem, sei ständig bereit, teile deine Aufmerksamkeitsressourcen in kleine Häppchen ein, sei ein Meister der Parallelverarbeitung, vertiefe dich niemals in eine Sache, denn dann verpasst du die nächste.
Ich habe einen Enkel, der ist 15 Monate, der weiß schon mit dem Smartphone, wie er Fotos blättern kann und er weiß, dass das ein Telefon ist und er kann es sehr gut von einem gefakten unterscheiden auch. Also das heißt, die neue Generation, jüngere Generation wächst mit so einer Selbstverständlichkeit auf, das ist klar.
Stefan Auffenanger, Medienpädagoge an der Universität Mainz. Er ist gelassen und meint, die Jugend werde sich schon mit den neuen Medien arrangieren. Er sieht keine zerstreute Gesellschaft mit lauter SMS-Junkies auf uns zukommen.
Ich merke das vor allem, wenn ich so eine digitale Entgiftung mache. Und ich mache das für einen Monat. Und ich merke, ich bin keine Neurowissenschaftlerin, aber ich merke, mein Gehirn funktioniert anders.
Susan Nyman, Philosophin, Direktorin des Einstein-Forums in Berlin. Ihre Diagnose? Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir zu Süchtigen degradiert werden, die permanent am digitalen Tropf hängen. Der Ausweg? Medienaskese.
Können sich Kinder und Jugendliche schlechter konzentrieren als früher? Wahrscheinlich, würde ich sagen, wenn man über Generationen hinweg das betrachtet, kommt es jetzt eben viel stärker auf Konzentration an. Die Anforderungen in der Schule werden immer stärker, viel mehr als das vor 20, 30 Jahren noch war, sodass es eben auffällt. Denken Sie an ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Inwieweit da neue Medien einen Beitrag liefern, da gibt es keine Daten. Also mir sind im Gegensatz zu den Thesen, die man immer hört und so weiter, keine Studien bekannt, in denen da ein klarer Nachweis geliefert würde, dass es da tatsächlich Zusammenhänge gibt.
Markus Appel, Medienpsychologe an der Universität Koblenz-Landau. Er hält nichts von der Dämonisierung digitaler Medien, auch nichts von der These der zerstreuten Gesellschaft, die uns angeblich immer dümmer mache.
Also ich würde mal sagen, ich schaue so zweimal pro Stunde immer aufs Handy. Einerseits vielleicht für die Uhrzeit oder zu schauen, ob Leute einem geschrieben haben oder Social Networks wie Facebook. Also wenn man das eigentlich benutzt, also aktiv halt, irgendwie Leuten schreibt im Unterricht oder so, dann kann man dem Unterricht gar nicht mehr folgen.
Julian ist 17 Jahre alt, geht aufs Gymnasium und macht nächstes Jahr Abitur. Er hat seinen Handykonsum scheinbar gut im Griff.
Ich fahr mit dem Rolls-Royce mit 200 Sachen, lese dabei James Joyce und kann Online-Banking machen. Ich bin Multitasker.
Der Mediengeschichtler Stefan Rieger hat ein Buch über Multitasking geschrieben. Ihn interessieren nicht die moralinsauren und zum Teil gesinnungspolizeilichen Alarmrufe wie digitale Medien machen dumm, dick, traurig. Sie würden uns zerstreuen und das Ich fragmentieren.
Das ist kulturkritisches Feuilleton-Gerede. Also Entschuldigung, aber ja. Also eben auch mit dem Impetus, dann wird ein bisschen gegen Medien geschossen, dann haben sie wieder das Problem, da sind die jugendlichen Nerds wieder am Computer. Also man kann es doch nicht mehr hören.
Rieger blickt als neutraler Beobachter auf die kulturellen Erscheinungsformen des Multitasking in Gegenwart und Vergangenheit.
Also ich glaube, dass die Idee, dass ein Mensch sich selber vervielfältigt und leistungsfähiger ist als diese eine isolierte Einheit, die er normalerweise ist und sein soll. Also da ist ja auch so ein bisschen was Normatives mit bei, dass das was zu tun hat, mindestens mit der antiken Rhetorik. Rhetorik, Gedächtniskunst. Es gibt einen Systemteil der Rhetorik, da geht es darum, sich das Zeug zu merken. Ich extemporiere eine Rede und im Zusammenhang dieser Merkfähigkeit gibt es eine regelrechte Wissenschaft, die Ars Memorativa, Mnemotechnik, Gedächtniskunst. Und im Zuge dieser Gedächtniskünste taucht dieses Phantasma auf, dass Leute sich vervielfältigen und mehr leisten, als wenn sie eben nur eine einzige Identität wären.
Für Rieger basiert Multitasking auf Strategien der Selbstoptimierung, die immer auf die Imperative hinauslaufen, werde effizienter, schneller, kreativer als die anderen. Und diese Beschwörungsformeln spielten schon früh in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen eine Rolle.
Also zum Beispiel ein Typ sind Leute, die was zu tun haben mit Bürokratie, Leute, die was zu tun haben mit Militär, mit Verwaltung. Napoleon, von Cäsar wird berichtet, dass sie in der Lage gewesen seien, mehreren Schreibern gleichzeitig zu diktieren. Das sind irgendwie so die Urszenen, also administrative Akte, wo es um Leistungsfähigkeit geht.
Der Soziologe Ulrich Beck diagnostizierte in den 90er Jahren, die Individuen in der modernen Risikogesellschaft werden zu Akteuren, Jongleuren, Inszenatoren ihrer Biografie, ihrer Identität. Jeder Einzelne müsse mühsam, herausgelöst aus traditionellen Lebens-, Beziehungs- und Arbeitsmustern, seine eigene Biografie zusammenbauen. Beck nennt das die Bastelbiografie. Sie basiert auf einer Ich-Identität, die die Vielheit in der Einheit repräsentiert. Das Subjekt fächert sich auf in verschiedene Rollen und Tätigkeiten, es jongliert und experimentiert praktisch fortwährend mit neuen Selbstinszenierungen. Dieses Multitasking-Ich treibt die Beck'sche Bastelbiografie zur Spitze und gleichzeitig zur Absurdität, was sich besonders schön an der heutigen Ikonografie zeigt. Auf dem Titelblatt einer Ausgabe des Berliner Philosophiemagazins prangt als Verbildlichung des Phänomens ein digital verfremdeter menschlicher Oberkörper, der mit 5 Armen ausgestattet ist, die hydraartig alle ein Eigenleben zu führen scheinen. Und genau das ist die Jongleursmetapher auf der Ebene der kognitiven Parallelverarbeitung. Teile dich und wachse, sei mehr als nur ein Ich.
Während ich Dates rede, mach ich Ayurveda. Mittelmäßig, das macht heute jeder. Ich bin Multitasker.
Im Jahr 2000 waren rund 10-12% der Berufstätigen vom Burnout betroffen. 2014 sind es schon rund 20%, also jeder 5. Arbeitnehmer. Laut Robert-Koch-Institut leiden rund 25% der deutschen Bevölkerung unter Schlafstörungen. Betroffen ist also jeder 4. Die neue Shell-Jugendstudie zeigt, 99% der Jugendlichen haben Zugang zum Internet. Zudem ist die junge Generation immer länger im Netz. Durchschnittlich 18,4 Stunden verbringen die Jugendlichen wöchentlich online. 2006 waren es noch weniger als 10 Stunden. Das Berliner Philosophie-Magazin schreibt, rund 5 Millionen Bundesbürger üben regelmäßig Yoga aus.
Ja, so wie die Schulen heute aussehen, ist die Aussage, dass es keine Muße in der Schule gibt, richtig. Weil wir sehen, dass die jungen Menschen, die heute unsere Schulen besuchen, nicht nur unter permanentem Leistungsdruck und entsprechendem Stress stehen, sondern auch so eine Tendenz haben, sich verhaltensmäßig so aufzustellen, dass sie permanent in Reaktion auf Reize sind, die auf sie einwirken. Reize aus den Medien, Reize aus ihren Gadgets, also den Smartphones, aus den Bildschirmen und so weiter. Und dass sie das in Intensivform erleben, was im Moment in unserer Kultur überhaupt vielleicht die meisten Menschen erleben, nämlich permanent sozusagen innerlich auf dem Sprung zu sein, zu reagieren auf Dinge, die auf uns einwirken, anstatt innezuhalten und mal zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich? Will ich wirklich in permanenten Automatismen auf mediale, auf informative, auf Warenangebote reagieren oder will ich immer wieder mal gucken, wie ich zu mir selber finden kann und wie ich mich in dieser Welt so aufstellen kann, dass ich prüfe, was ich wirklich will.
Für Joachim Bauer ist in unserer Gesellschaft in Sachen digitaler Reizüberflutung und Zerstreuung einiges aus dem Ruder gelaufen, gerade im Bildungsbereich. Der Psychosomatiker an der Universitätsklinik Freiburg hat in seiner Praxis täglich mit ausgebrannten, nervösen Patienten zu tun, deren Zahl stetig zunimmt. Zusammen mit dem Psychologen und Achtsamkeitsforscher Stefan Schmidt, ebenfalls vom Uniklinikum Freiburg, leitet Bauer ein Forschungsprojekt, das herausfinden will, wie Muße und Entschleunigung neue Freiräume für Kreativität und Selbstzufriedenheit erobern könnten. Beide arbeiten auch mit Schulen zusammen und versuchen dem allgegenwärtigen Zerstreuungsmodus etwas entgegenzusetzen. Stefan Schmidt.
Sie sitzen am Computer und wollen einen Text schreiben oder wollen was verfassen und Sie sehen plötzlich, dass da eine E-Mail reinkommt. Dann entsteht sowas wie so eine Neugier. Man will dann meistens relativ schnell wissen, was da los ist, was steht in der E-Mail drin. Und es ist sehr schwer, diesem Impuls, dass da eine kurzfristige kleine Belohnung kommen könnte, und ich nehme jetzt mal die Begrifflichkeiten auf, der zu widerstehen. Und wenn ich dieser E-Mail nachgehe, also wenn ich sozusagen diesem Stimulus folge, dann verliere ich meine langfristigen Ziele aus dem Auge. Mein langfristiges Ziel war, den Text zu schreiben. Und dann fange ich an, mich in meiner Arbeit zu zerstückeln.
Überfordert Multitasking also unser Gehirn? Setzen Reizüberflutung und Parallelverarbeitung wichtige neuronale Steuerungs- und Aufmerksamkeitssysteme außer Kraft, sodass sich unser Ich aufzulösen droht in der Flut der Stimuli?
Im Gehirn gibt es da durchaus Systeme, die sowohl den Stress begleiten, die aktiv werden, wenn wir unter Stress sind und wenn wir getrieben werden. Und es gibt Systeme, die aktiv sind, wenn wir innehalten können, wenn wir träumen können und kreativ sein können. Das eine Mal, wenn wir getrieben werden, dann sind es meistens die sogenannten Belohnungszentren, die gierig auf die nächste schnelle Lustbefriedigung gehen. Und demgegenüber steht eben eine Fähigkeit des Menschen, die wir dem Stirnhirn, also dem sogenannten präfrontalen Kortex verdanken, der uns in die Lage versetzt, erstmal innezuhalten und zu überlegen, was will ich jetzt im Moment wirklich? Und da stellt sich eben raus, dass es nicht immer gut ist, sofort quasi den Impulsen nachzugeben, die sich jetzt aufdrängen, sondern erstmal in der Lage zu sein, die inneren Impulse, die ich habe, anzuschauen, also sie nicht jetzt für schlecht zu erklären oder sie wegzuverdrängen, sondern sie anzuschauen und mir unter dem Blickwinkel meiner längerfristigen persönlichen Ziele zu überlegen, was will ich jetzt wirklich tun im Moment.
Für Bauer ist aufgrund dieser neuronalen Architektur klar, unser Umgang mit digitalen Medien reizt einseitig die Triebsysteme im Gehirn. Zu kurz kommt dabei das Areal, das zuständig ist für Planung, Selbstkontrolle, Selbstbestimmung. Ähnlich sieht es auch der Neurobiologe Martin Korte von der TU Braunschweig.
Wir haben ja so aus dem Gehirn heraus zwei Mechanismen, die im Grunde zwei Systeme, die am Werk sind. Auf der einen Seite ein System, was im limbischen System sitzt, einer ringförmigen Ansammlung von Gehirnstrukturen, meist unterhalb der Großhirnrinde, die nach einer schnellen Belohnung aus sind. Und wir haben im vordersten Teil des Stirnlappens in der Großhirnrinde Gehirnareale, die für langfristige Ziele kodieren. Und diese Gehirngebiete sind in gewissermaßen einer Konkurrenz zueinander. Und wir müssen immer aufpassen, dass wenn wir Menschen, junge Menschen erziehen, dass man eben immer auch klar macht, dass es lohnt, Ziele zu haben, die weiter weg liegen und nicht nur den unmittelbaren Zielen nachzugehen. Und jemand, der sofort seine E-Mails, seine WhatsApps, seine Twitter, seine Instagram-Nachrichten checkt, der gibt jeweils sofort diesen Belohnungen, diesen in Aussicht gestellten Belohnungen, diese Befriedigung nach. Und dem fällt es auch dann in anderen Umständen schwer, Belohnungen aufzuschieben.
Das limbische System, von dem Korte spricht, hat mehrere Funktionsebenen. Ganz allgemein ist es Sitz des Unbewussten, das, was Freud das Es nannte. Im limbischen System werden zugleich die Botenstoffe produziert, mit denen sich das Gehirn belohnt, wenn es denkt, etwas gut gemacht zu haben. Das meint Korte mit den schnellen Belohnungen. Und in diesem neuronalen Gebiet werden auf unbewusster Ebene Handlungen, Ereignisse, Episoden, Erinnerungen, Personen emotional eingefärbt. Das limbische System sagt uns also, dieser Sommerurlaub war wunderschön, diese Handlung sollten wir unterlassen, vor diesen Menschen müssen wir Angst haben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das limbische System ist, wie der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth schreibt, ein kleines Kind, das nur spontan ein Geschehen oder ein Ereignis emotional bewerten kann. Es kann nicht über den Tag hinausdenken. Es ist eingebunden in das Hier und Jetzt, in die Reizreaktionsstruktur. Erst wenn dieses System ergänzt wird durch einen Bereich in der Großhirnrinde im vorderen Stirnlappen, wird aus dem kleinen Kind ein vernünftiger Mensch, der langfristig Ziele ins Auge fasst, die Folgen seines Tuns überdenkt und seine Handlungen etappenweise plant. Nach Bauer und Schmidt stimuliert unser Umgang mit digitalen Medien wie etwa dem Smartphone immer wieder dieses kleine Kind im Kopf und fährt das rationale Steuerungssystem im Stirnlappen herunter. Die zerstreute Gesellschaft ist auf psychologischer Ebene deshalb eine infantile Gesellschaft. Ihr ist schlichtweg die Kontrolle abhanden gekommen. Joachim Bauer beschreibt es auch so.
Und zwar ist es ein neuronales System, was immer dann aktiv wird, wenn wir eine breite, unruhige Aufmerksamkeit haben. Das ist wahrscheinlich evolutionär entstanden in der Zeit, in der wir in der Savanne unsere Vorfahren in der Savanne waren und permanent mit Gefahren von allen Seiten rechnen mussten. So eine unruhige Aufmerksamkeit, das ist sozusagen der Savannenmodus. Was habe ich gestern gemacht? Was muss ich morgen noch tun? Was darf ich jetzt nicht vergessen? Man weiß, dass wenn wir in diesem Modus, in diesem Savannenmodus der Wahrnehmung von allseitiger Gefahr sind, dass dann ein Hirnsystem aktiv wird, dass man Default Mode Network nennt. Das ist sozusagen der Modus, der aktiv wird, wenn wir nicht konzentriert bei einer Sache bleiben können. Und man hat in Experimenten in den letzten Jahren herausgefunden, dass wenn Menschen trainiert werden, Multitasking zu machen, also permanent im Savannenmodus zu sein, viele Dinge gleichzeitig tun, dass dann die Fähigkeit, konzentriert bei einer Sache zu bleiben und ein Problem zu lösen, immer mehr abnimmt. Das heißt also, Multitasking und Zerstreutheit macht dumm, etwas verkürzt jetzt gesagt. Ja? Und die Fähigkeit, Probleme in Ruhe zu lösen, kann nur dann zunehmen bei Menschen, wenn wir immer wieder keine Fragmentierung haben, sondern die Ruhe und die Muße haben, uns mit einer Sache zu einer Zeit zu beschäftigen.
Zu dieser Analyse passt auch das verblüffende Ergebnis einer der wohl berühmtesten psychologischen Langzeitstudien, die der Psychologe Walter Mischel zusammen mit Kollegen in den 60ern und 70ern des letzten Jahrhunderts durchgeführt hat. Das Setting sah so aus. Man präsentiert Kindern in einem Raum auf einem Teller ein verführerisches Marshmallow. Der Versuchsleiter sagt dem Kind, ich gehe jetzt für einige Zeit aus dem Zimmer, wenn du es schaffst zu warten, ohne die Süßigkeit zu essen, bekommst du, wenn ich zurück bin, 2 Marshmallows. Einige Kinder konnten nicht an sich halten und verspeisten gierig das Marshmallow, sobald der Versuchsleiter verschwunden war. Andere wiederum konnten ihre Triebe sehr gut kontrollieren und geduldig warten. Und jetzt kommt der Clou an der Studie. Die Psychologen begleiteten die Probanden beim Erwachsenwerden. Und siehe da, die erfolgreichen Aufschieber waren als Erwachsene zufriedener, intelligenter, sie hatten die besseren Jobs als diejenigen, die sofort ihrer Gier nachgeben mussten.
Ich hab 12 Affären gleichzeitig, 12, mir ist langweilig, ich bin Multitasker.
Wie werden wir also zu Menschen, die erfolgreich den Marshmallow-Test absolvieren würden? Martin Korte.
Wir sind extrem schlechte Multitasker. Wir können nur wenige Tätigkeiten parallel verrichten. Wenn man ganz genau ist, muss man sogar sagen, eigentlich können wir nur eine Sache wirklich mit voller Konzentration machen. Wir schaffen es noch relativ gut, 2 Tätigkeiten parallel zu verfolgen, weil die kognitiven Ressourcen, die man dafür braucht, auf die beiden Großhirnhemisphären verteilt wird. Sobald wir aber 3 oder mehr Tätigkeiten verfolgen, Arbeitsprogramme zwischengeladen haben, die man braucht, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen, kostet das Rechenkapazität im Arbeitsspeicher. Das bedeutet, dass die kognitive Durchdringung für ein Problem reduziert ist, weil man schlichtweg an Rechenspeicher nur die Hälfte des Arbeitsplatzes zur Verfügung hat. Und wir werden auch fehleranfälliger. Also spätestens ab der 3., 4. Tätigkeit nimmt die Anzahl der Fehler, die wir bei einer Tätigkeit machen, zu.
Multitasking ist also neurologisch gesehen problematisch, weil damit Fehleranfälligkeit, Zerstreutheit, Unaufmerksamkeit und Konzentrationsschwäche gerade beim Lernprozess vorprogrammiert sind. Für Korte lautet daher die pädagogisch-didaktische Maxime, weniger ist mehr. Und das hat nicht nur mit der begrenzten Kapazität des Arbeitsspeichers im Kopf zu tun, sondern auch mit der Architektur der Aufmerksamkeitssysteme.
Zunächst mal bedeutet das, dass wir umso effektiver lernen, je länger wir an einem Problem arbeiten und nicht ständig unterbrochen werden. Wenn wir alle 14 oder alle 18 Minuten auf das Display unseres Smartphones schauen, dann führt das eben nicht nur dazu, dass man kurz hinschaut, wie ist die Uhrzeit, ist eine Nachricht da, sondern meist geht man an einer Nachricht nach, antwortet auf dieser Nachricht, stellt dabei fest, dass man es noch eine andere Nachricht gibt, eine andere mitteilungswerte Botschaft und schon ist man von der eigentlichen Aufgabe abgelenkt, die man erledigen wollte. Und das Gehirn braucht immer relativ lange, um sich auf eine Aufgabe einzustellen, weil wir die Algorithmen der notwendigen Fähigkeiten für diese Aufgabe in unseren Gehirnen neu justieren, neu einstellen müssen. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern. Wenn wir also ständig unterbrochen werden, ja, alle 14, alle 18 Minuten, können wir ständig diese Filter wieder neu einstellen und es ist eine sehr ineffektive Form des Lernens und damit auch eine ineffektive Form des Wissenstransfers. Wir sollten also die Wissenseinheiten so strukturieren, dass wir immer längere Zeit, mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit haben, uns einem Problem zu widmen, bevor man dann seine Tätigkeiten unterbricht und dann vielleicht in seinen sozialen Netzwerken nachschaut, ob alle noch da sind, bevor man dann mit einer weiteren Tätigkeit beginnt.
Der Psychosomatiker Bauer und der Psychologe Schmidt setzen in diesem Kontext auf eine bestimmte Meditationsstrategie, die dem zerstreuten Ich wieder Konzentrationsfähigkeit, Muße und Intensität ermöglichen. Dabei geht es um das Prinzip der Achtsamkeit.
Das eine ist, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart bin. Das heißt, ich überlege mir nicht, was muss ich heute Abend alles noch tun oder was passiert alles noch oder wie war das gestern Abend, ja, sondern ich bin präsent, wenn ich im Gespräch bin, bei meinem Gegenüber, im Kontakt hier. Und das Zweite ist, dass man eine akzeptierende Grundhaltung nimmt. Das heißt, die Dinge, die einem entgegenkommen und die einem zustößen, erstmal so nimmt, wie sie sind, offen anschaut, auch ein bisschen neugierig anschaut. Und es wird oft gesagt, so mit einer Haltung, als macht man es das erste Mal. Also wieder so zurück zum Start, als hätte ich noch nie dieses Erlebnis gehabt, zum Beispiel ein Glas Wasser zu trinken. Man kann sich ja reingeben in so eine Haltung, ich tue was mit so einer Neugier des ersten Males. Ja, das heißt, ein Stück weit tue ich den automatischen Reiz-Reaktionsrhythmus unterbrechen, indem ich mich in eine sehr stille Form begebe und dann mal schaue, was in Impulsen an mir kommt. Und da machen wir, glaube ich, die allererste Tür auf, zu diesem Moment auch Ruhe erleben zu können.
Wer durch diese Tür geht, der ist nicht mehr fixiert auf die Zukunft, auf das zu Erledigende, die Hektik, die Reize, sondern auf innere Konzentration, Ruhe, Aufmerksamkeit und Ausgeglichenheit. Kompetenzen und Haltungen, die viele Menschen heute erst mühsam einüben müssen. Und wie sieht Achtsamkeit genau aus? Wie lässt sie sich in den Alltag integrieren?
Also ich bin in der Arbeit oft, zeitlich habe ich viel zu tun, kriege halt eben diese viele E-Mails, ich komme nicht hin und her und dann merke ich plötzlich, ich muss auf die Toilette und dann ertappe ich mich, dass ich zur Toilette renne. Ja, also ganz klassisch, das Zeitmanagement setzt sich da praktisch fort und dann fällt mir die Achtsamkeit ein und dann achte ich einfach beim Gehen auf die Toilette, muss ich da so einen Flur runtergehen, achte ich auf meine Schritte und spüre mal in meinen Körper ein. Und das bringt mich in extrem kurzer Zeitraum, auch dadurch, dass ich da drin geübt bin, aus diesem ganzen zeitlichen Druck raus. Und manchmal ist es so, ich komme zurück an den Schreibtisch und es ist verblüffend, wie das, was gerade noch alles sehr dringlich erschien. Ich merke, wenn ich mir das nüchtern angucke, das kann ich auch später erledigen, das kann ich auch morgen erledigen. Ich habe mich da, glaube ich, habituell in sowas, ich muss alles jetzt ganz schnell erledigen, weil da ein Punkt dringend war, reinbegeben. Und diese kurze Unterbrechung, dieses kurze innere Zurückziehen und diese Phase der Selbstreflexion gehen, kann diesen Strom unterbrechen.
Auch Meditations- und Entspannungsübungen, etwa aus Asien, helfen dabei, gestresste, nervöse Menschen aus dem Savannenmodus herauszuholen.
Schon die Taoisten haben gewusst, dass Stress das Gehirn zum Kochen bringt,
sagt Anke Lieselotte Geiger, Qigong- und Tai Chi Chuan-Trainerin in Baden-Baden.
Ich habe an meinen Schülern gemerkt, wer so 5 bis 7 Minuten am Tag sich die Zeit nimmt, regelmäßig morgens und abends eine geistige Stille auszuüben, der hat bestimmt einen sehr guten Ansatz zum Mehr. Ja, Meditation ist ja im Prinzip eine Konzentrationsübung. Ja? Aufmerksamkeit und Achtsamkeit werden dabei geschult. Hier kann man sich zum Beispiel vor eine Kerze setzen oder einen Sonnenuntergang oder einfach nur mit offenen Augen vor eine weiße Wand setzen, um mit der Zeit wirklich Stille zu üben und auch zu erfahren. Ja? Es geht ja darum, den Blick nach innen zu richten, sich selbst wahrzunehmen. Unser vordringliches Ziel der Meditation ist ja die Kommunikation mit uns selbst, mit unserem Körper wiederherzustellen, die wir ja gänzlich verlieren oft in unserem Alltag. Ja, auch durch natürlich Fremdsteuerung, aber auch durch die Zerstreuung unseres Geistes. Ist der Geist beruhigt, wird die Kraft nicht länger zerstreut sein. Probieren Sie es einfach mal aus, Herr Kaspari, 3 Wochen lang.
Stefan Schmidt deutet mit dem Achtsamkeitsmodell 2 zentrale Strategien an, die auch die erfolgreichen Kinder im Marshmallow-Test angewendet hatten. Distanzierung von den eigenen Impulsen, also Selbstreflexion, und damit einhergehend kognitive Neubewertung. Wer sich aus der Hektik des Arbeits- oder Schulalltags für Minuten herausnimmt, wer sein rationales Steuerungszentrum im Gehirn aktiviert, distanziert sich von seinen Trieben, macht sich frei von den Befehlen des limbischen Systems und kann dann auch eingefahrene Verhaltensmuster neu bewerten und ausmessen.
Ich kann abwaschen, Socken stopfen, Stullen schmieren, nebenbei leite ich meinen DAX-Konzern. Ich bin Multitasker.
Zerstreuen wir uns also wegen der digitalen Apparate, die unseren Alltag dominieren, die uns minütlich begleiten und unsere Kommunikation verändern, konsequent zu Tode? Setzen wir unsere Konzentrationsfähigkeit aufs Spiel, werden wir oberflächliche, dumme Reizreaktionsautomaten? Der Umgang mit den digitalen Medien treibt seltsame Blüten. Wer abends auf einem Bahnsteig steht, ist umringt von Wartenden, deren Gesichter alle durch das bläulich-weiße Licht des Smartphone-Displays eine fahle Farbe annehmen, als wäre man in eine stille Versammlung von Zombies hineingeraten. Und ein Beispiel aus dem Ausland. In einer chinesischen Millionenstadt ist ein Gehweg extra für Handynutzer eröffnet worden, damit die armen Menschen, die fortwährend aufs Display schauen, nicht mit Fahrradfahrern und handylosen Fußgängern kollidieren. Der hochgerüstete digitale Kapitalismus attackiert fortwährend mit seinen neuen, verheißungsvollen digitalen Waren- und Unterhaltungsangeboten unsere Aufmerksamkeitssysteme. Diejenigen, die sich dagegen immunisieren können, die selbstbestimmt handeln, sind wohl kaum gefährdet. Sie wissen genau, wie viel Ablenkung und Zerstreuung ihrer Psyche ihrem Gehirn guttut. Opfer sind die, die aufgrund sozialer oder psychologischer Faktoren über nur geringe Selbststeuerungspotenziale verfügen. Und die benötigen Unterstützung, Hilfe, Rat.